Deutschlandfunk, der Tag.
Dieses Wahlergebnis gibt jedem Demokraten der Mitte zu denken, auch mir.
Die Menschen haben den Eindruck, es tut sich nichts im Ruhrgebiet. Sie fühlen sich abgehangen. Ich war viel im Wahlkampf unterwegs, ich habe das oft gehört.
Das ist Ausdruck einer doch recht fundamentalen Verschiebung einfach der politischen Lage. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus.
Drei Stimmen, dreimal Sorge und Ratlosigkeit. Der Grünen-Co-Chef Felix Banaschak, die SPD-Co-Chefin Bärbel Baas, selbst Duisburgerin, und auch der eigentliche Gewinner des Abends, CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, kommentieren die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Das mit Abstand einwohnerstärkste Bundesland mit 18 Millionen Menschen. 14,5% haben für die AfD gestimmt. Damit ist die Partei zwar deutlich unter ihrem Bundesschnitt, ihr Ergebnis hat sie aber dennoch auf lange für sie schwierigem Terrain fast verdreifacht. Und insbesondere im SPD-Kernland, dem Ruhrgebiet, war sie stark. Wie das Ergebnis zustande kam und was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Düsseldorf. Und wir sprechen über den sogenannten Realitätscheck der Energiewende, den die neue Wirtschaftsministerin Katharina Reiche in Auftrag gegeben hat und deren Ergebnisse sie heute vorgestellt hat. Geht es ab jetzt also deutlich langsamer voran mit der Energiewende oder sind die Sorgen unbegründet? Auch das gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 15. September 2025. Ich bin Philipp Mai. Hi. Also schauen wir nochmal auf die nackten Zahlen der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl. Die CDU mit 33,3%, zwar 1% verloren, aber trotzdem klarer Gewinner, klar stärkste Kraft. Die SPD hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 2020 noch einmal unterboten um 2% und liegt jetzt nur noch bei 22,1%. Dann kommt auch schon die AfD, plus 9%, 14,5%, sagte ich ja bereits im Intro. Die Grünen, vor 5 Jahren sehr stark, jetzt 7% verloren, nur noch 13,5%. Die Linke immerhin 5,6% in Nordrhein-Westfalen und die FDP nur noch bei 3,7%. So, das ist die Gesprächsgrundlage und damit hallo Jonas Panning in Düsseldorf.
Hallo Philipp May.
Die Zahlen bei den Kommunalwahlen sind ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es eben ein Durchschnittswert ist, der nicht unbedingt was zur Lage in den einzelnen Regionen aussagt. Gib uns doch mal einen Überblick. Wer war wo wie stark?
Also fast 400 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Ich versuche mal einen möglichst aussagekräftigen Ausschnitt zu geben. Was die Oberbürgermeisterwahlen angeht, da ist so gut wie nichts entschieden. Es gibt nur 2 Abstimmungen, die im ersten Wahlgang entschieden werden konnten. Fangen beide mit H an. In Hamm und Herne konnten die beiden Amtsinhaber, übrigens von der SPD, direkt in der ersten Runde wiedergewählt werden. Die absolute Mehrheit war dafür erforderlich, ist sie dann in 2 Wochen bei der Stichwahl auch. Es sind in vielen Städten 10 und mehr Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen gegangen. Deshalb war es ohnehin schwer, direkt in der ersten Runde schon 50 plus eine Stimme zu holen. Interessant, finde ich, ist die Wahl in Köln gestern schon gewesen und wird sie auch in 2 Wochen wieder. Berivan Aymaz, muss man sich merken, von den Grünen, die hat da gestern als Beste abgeschnitten, ist die Vizepräsidentin des Landtages, in der Türkei geboren, Kurdin, damals politisch verfolgt worden, die Eltern in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. Auf dem 2. Platz landete der SPD-Kandidat Thorsten Burmeister, der war mal persönlicher Referent von Ex-Kanzler Gerhard Schröder und auch Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Also diese beiden stehen sich in Köln in der Stichwahl gegenüber. Und nicht geschafft hat es da der Kölner Baudezernent von der CDU. Und jetzt ist natürlich die Frage in den nächsten 2 Wochen, wohin geht da die Reise von den Wählerinnen und Wählern von dem CDU-Mann? Scharren die sich hinter der grünen Kandidatin oder hinter dem SPD-Mann? Münster, auch spannend. Da lag ebenfalls der grüne Bewerber vor. Münster hatte noch nie einen grünen Oberbürgermeister. Da ist nach 15 Jahren der Amtsinhaber nicht mehr angetreten. Und da gibt es jetzt ein Duell gegen den Herausforderer der CDU. In Münster die AfD übrigens unter 5%. Beide Städte, Köln und Münster, auch deswegen interessant, weil die sich von dem eher schlechten Landesergebnis der Grünen abheben. In Aachen gibt es eine OB, die von den Grünen unterstützt wird. In Bonn mit Katja Dörner eine Amtsinhaberin, die war früher mal Bundespolitikerin. Und die müssen beide um ihre Wiederwahl bangen.
Das ist ja insofern bemerkenswert, wenn du jetzt, wenn wir hier aufhören würden mit dem Gespräch, dann könnte man denken, wow, diese Kommunalwahlen, ein totaler Erfolg für Rot und Grün.
Ja, aber wir haben noch nicht über das Ruhrgebiet gesprochen.
Ja, dann sollten wir das mal tun.
Ja, weil das Ruhrgebiet, vor allem die Ruhrgebietsstädte, in denen die Bedingungen ziemlich prekär sind, was zum Beispiel die wirtschaftliche Lage angeht, die Verschuldung, da sieht es dann nicht mehr so gut aus für die SPD. Ich nenne mal zwei Beispiele. In Duisburg und Gelsenkirchen, da hat die AfD ziemlich gut abgeschnitten. In Gelsenkirchen, da stand das gestern spitz auf Knopf, da wäre die AfD im Rat fast stärkste Fraktion geworden, ist dann kurz hinter der SPD durchs Ziel gegangen, aber es gibt hier auch eine Stichwahl und da hat es der AfD-Kandidat in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt geschafft, genauso wie in Duisburg und auch in Hagen.
Ist ja viel von einem blauen Auge für die Roten gesprochen, das impliziert ja Denkzettel, ja, aber alles in allem gerade noch einmal gut gegangen. Würdest du da mitgehen?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie man zur AfD steht und zur Auseinandersetzung mit der AfD. Also die Sozialdemokraten in Gelsenkirchen, die würden da, glaube ich, nicht mitgehen. Zwar ist es relativ unwahrscheinlich, dass auch nur einer von diesen drei Herausforderern oder Kandidaten der AfD es in der Stichwahl tatsächlich schaffen wird und eben die absolute Mehrheit für die Wahl zum Oberbürgermeister holen wird. Aber wenn man mal die SPD-Chefin in Gelsenkirchen hört, die hatte gestern, als es dann soweit war und feststand, dass es auf die Stichwahl ankommt, der ist ganz schön der Kragen geplatzt und die Kritik, die sie hatte, die ging vor allem in Richtung Berlin, also in Richtung Bundes-SPD.
Da reicht es nicht aus, dass Lars Klingbeil Standardbesuche macht in Gelsenkirchen, sondern er muss auch zusehen, dass wir in Gelsenkirchen volle Unterstützung von ihm als Finanzminister kriegen. Und das Gleiche gilt auch für Bärbel Baas, die als neue Chefin auch der SPD hier vor Ort war. Und ich erwarte einfach, dass es nicht nur bei den Besuchen bleibt, sondern dass sie auch alles dafür geben, dass wir jetzt die Stichwahl gewinnen in Gelsenkirchen.
Also das ist Nicole Schmidt. Und sie hat ja gesagt, dass Bärbel Baas in Gelsenkirchen war. Bärbel Baas war, glaube ich, wie keine andere Politikerin der SPD in diesem Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen unterwegs, hat wirklich wochenlang Klinken geputzt und Wahlkampf gemacht. Aber in diesen Städten im Ruhrgebiet, wie gesagt, es gibt auch andere, Herne und Hamm gehören auch zum Ruhrgebiet. Da haben die SPD-Oberbürgermeister im ersten Wahlgang direkt die absolute Mehrheit geholt. Aber in diesen Städten, wo es jetzt zur Stichwahl kommen wird und wo es AfD-Bewerber in die Stichwahl geschafft haben, da hat der Wahlkampf von Bärbel Baas und Co. von der SPD offenbar nicht gefruchtet. Und wenn man mal ins Detail geht, dann schauen wir uns mal die Ergebnisse um die Bezirksvertretung an. Da sieht es noch düsterer aus. Da hat die AfD nämlich 30% und mehr geholt.
Ja, und das Ruhrgebiet war ja nun immer die absolute SPD-Hochburg. Man spricht ja auch nicht umsonst von der Herzkammer der Sozialdemokraten. Und da ist eben jetzt die AfD so stark. Es gibt keine Zahlen zur Wählerwanderung, glaube ich, bisher zumindest. Aber kann man davon ausgehen, dass vor allem die Sozialdemokraten und nicht, wie sonst meistens im Bundestrend, die CDU an die AfD verloren haben?
Also es ist schon auffällig, dass die Partei, also die AfD jetzt besonders in Städten stark abgeschnitten haben, die als besonders arm gelten. Gelsenkirchen ist ja zum Beispiel eine der ärmsten Städte der Republik. Da gibt es einen hohen Migrantenanteil. Da gab es in den letzten Monaten Riesenärger mit sogenannten Schrottimmobilien, die sogar abgerissen wurden. Da wurden Menschen also aus zum Teil Osteuropa hergeholt und untergebracht, um Sozialleistungen abzukassieren. Also das ist schon auffällig. Ähnliche Probleme gibt es auch in Duisburg. Aber es ist auch nicht alleine ein Problem der SPD im Ruhrgebiet. Also wenn man sich mal die Nachbarschaft Essen anschaut, auch eine große Metropole im Ruhrgebiet, da ist der Oberbürgermeister, Amtsinhaber Thomas Kufen in der Stichwahl. Da sieht man also nicht so viel von einem Amtsbonus. Und die AfD hat sich im Vergleich zum letzten Mal auch deutlich verbessert im Essener Stadtrat. Also ich glaube, das ist ja hier auch so ein bisschen der Versuch der Landes-CDU, die Verantwortung für den großen Erfolg der AfD, vor allem der SPD, in die Schuhe zu schieben, das ist ein bisschen kurz gedacht.
Welche Lehren müssen denn die etablierten Parteien ziehen, die sie nicht sowieso schon längst gezogen haben? Wir diskutieren ja jetzt über diese Sache im Prinzip nach jeder der letzten Wahlen.
Ja, und auch vor allem in Nordrhein-Westfalen, angefangen mit der Landtagswahl, wo die Sozialdemokraten verloren haben. Dann hatten wir eine Europawahl und es ging noch tiefer bei der Bundestagswahl, jetzt die Kommunalwahlen. Es ist eigentlich immer das Gleiche, was man hört. Man müsse den Menschen mehr zuhören, hat man hier gestern von führenden Köpfen der Landespolitik gehört. Man müsse die Politik, die man macht, besser vermitteln. Dann gibt es natürlich immer wieder auch die Rufe nach Berlin in Richtung Bundesregierung. Da müssten jetzt endlich Reformen angestoßen werden. Die Wirtschaft müsste belebt werden, so dass das bei den Leuten, bei den Menschen eben auch ankommt. Es wird diskutiert bzw. gefordert eine strengere Migrations- und Flüchtlingspolitik. Das sind übrigens beides wahlentscheidende Themen gewesen. Nach Zahlen von Wahlforschern die wirtschaftliche Lage der Menschen und die Migrations- und Flüchtlingspolitik. Und was mir mittlerweile fast vorkommt wie so ein letzter Strohhalm und was man immer wieder hört, sind die Gelder aus dem Sondervermögen, aus den Sonderschulden für die Infrastruktur, was ja gerade noch im parlamentarischen Verfahren in Berlin liegt. Da geht es hier in NRW gerade darum, muss man wissen, für die Verteilung der Gelder an die Städte und Gemeinden ist letzten Endes das Land verantwortlich. Mhm. Und hier ist noch nicht genau geregelt, wie, nach welcher Quote das Geld verteilt werden soll. Und da fordert die SPD zum Beispiel bis zu 80%, die vom Land eben für die Renovierung von Schwimmbädern, Straßen, Schulen und so weiter an die Kommunen direkt weitergegeben werden sollen.
Das ist ja insofern delikat, weil im Land ist, wie wir wissen, eine schwarz-grüne Regierung am Ruder. Geht man da in dieser Frage gemeinsam mit und adressiert und erkennt, das ist jetzt ein gemeinsames Problem, das nicht nur allein bei einer Partei abzuladen ist?
Nee, also das Gefühl habe ich heute am Tag nach den Wahlen überhaupt nicht. Also es ging vor allem erst einmal gestern Abend in den Reaktionen um Schuldzuweisungen und dass da jetzt der gemeinsame Schulterschluss gesucht wird, um Dinge zu unternehmen, Reformen anzustoßen, Gesetze auf den Weg zu bringen, damit die Leute vor Ort auch merken, dass man sich um sie kümmert, dass es besser wird, dass zumindest eine Perspektive besteht. Das habe ich auch heute am Tag danach noch nicht. Und ich war jetzt in den letzten Wochen hier in Nordrhein-Westfalen wirklich landesweit oft im Wahlkampf unterwegs. Und ich habe nicht selten gehört von Politikerinnen und Politikern, die sich gestern zur Wahl gestellt haben, dass sie eben an den Ständen in den Fußgängerzonen Erfahrungen gemacht haben, dass sie Menschen gar nicht mehr erreicht haben. Also sie haben versucht, die anzusprechen und die sind dann resigniert an ihnen vorbeigegangen. Und das war so eine Botschaft von Menschen, die sich ehrenamtlich für Kommunalpolitik engagieren. Wenn man den Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern verliert, das fand ich besonders bitter.
So, und jetzt hat die AfD in vielen Städten, in vielen Stadträten, in vielen Bezirksvertretungen, du hast es gesagt, massiv dazugewonnen. Die werden eine Kraft in allen diesen Gremien jetzt sein. Das heißt, kommt da auch eine Brandmauerdebatte im Westen auf uns zu, in Nordrhein-Westfalen jetzt?
Glaube ich nicht. Also die Brandmauer-Debatte, also es gibt noch keine Debatte, aber es gibt ein Statement von der SPD. Das geht aber wahrscheinlich da eher darum, die eigene Politik zu vermarkten, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben darf. Nicht in Räten, nicht in Bezirksvertretungen, nicht in Kreistagen. Das wird mutmaßlich auch nicht nötig sein, weil es immer noch möglich ist, Mehrheiten an der AfD vorbei zu bilden. Aber die Mehrheiten müssen natürlich dann in der politischen Mitte breiter gefasst werden. Also es ist nicht unbedingt mehr möglich, dass CDU und SPD in Stadträten eine Mehrheit haben. Jetzt ist es allerdings auch hier auf kommunaler Ebene, muss man vielleicht berücksichtigen, anders als im Bundestag oder Landtag, wo man sich also trifft und überlegt, wer passt jetzt am besten zusammen und wir machen einen Koalitionsvertrag und arbeiten den ab, sondern es geht wesentlich pragmatischer zu. Aber am Ende, die Frage wird hier bei einer AfD, die zum Beispiel in Gelsenkirchen 30% im Rat hat, schon sein, wie verhält man sich, wenn die AfD kommt mit einer Initiative, eine Straße auszubauen oder die Öffnungszeiten von einem Schwimmbad zu verlängern, also wo man vielleicht ideologisch sagen würde, das ist absolut vernünftig, da können wir mitmachen, stimmt man da mit oder macht man es eben nicht, weil es von der AfD kommt.
Was lässt sich denn über die AfD in Nordrhein-Westfalen sagen, gerade im Vergleich zu den starken Ostverbänden, die ja teilweise als gesichert rechtsextrem eingestuft worden sind schon?
Ja, das ist sie hier nicht. Sie gilt hier in Nordrhein-Westfalen noch nicht mal als Beobachtungsfall. Das ist bei ihrer Jugendorganisation der Jungen Alternative anders. Heute Abend gibt es einen interessanten Termin. Da kommt Götz Kubitschek nach Düsseldorf zum Stadtverband der AfD. Das ist ein stramm rechter Ideologe. Kennt man vielleicht, wenn man sich ein bisschen intensiver mit der AfD beschäftigt. Sein Institut für Staatspolitik in Thüringen, das ist mittlerweile aufgelöst, wurde aber auch lange vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Kubitschek gilt so ein bisschen als Spiritus Rector von Björn Höcke, also dem Thüringer AfD-Chef. Es gibt gerade einen Richtungskampf im Landesverband in Nordrhein-Westfalen, wie es den eigentlich in fast allen Landesverbänden der AfD gibt oder gegeben hat. Und der ist noch nicht entschieden. Der aktuelle Landeschef und Fraktionschef der AfD, Martin Vinzenz, gilt, das ist ein Arzt, als eher gemäßigt. Und dann gibt es aber auch ein Lager, vor allem um den Dortmunder AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich, der gilt als stramm rechts und wie das hier in Nordrhein-Westfalen ausgeht, beobachten wir gerade, aber es gibt da Stand jetzt noch keine Tendenzen, ob sich ja der gemäßigte Teil der AfD hierzulande durchsetzt.
Jonas, danke dir.
Gerne.
Katharina Reiche für Robert Habeck. Es war schon ein großer Bruch, der da im Wirtschaftsministerium vorgenommen wurde, von Friedrich Merz, und zwar ganz bewusst, macht ja auch schon der Name deutlich, statt Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz heißt es jetzt Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und Katharina Reiche kommt ja auch aus der Gaswirtschaft als ehemalige Geschäftsführerin der E.ON-Tochter Westenergie. Der neue Fokus, mehr Bezahlbarkeit und weniger Klimaneutralität oder in ihren Worten:
Wir erreichen Klimaneutralität nur, wenn wir Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft gleichermaßen sichern. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind ebenso zu betrachten und zu berücksichtigen wie der Klimaschutz.
Das war Katharina Reiche heute bei der Vorstellung des von ihr angekündigten sogenannten Realitätschecks der Energiewende. Sprechen wir darüber mit Ann-Kathrin Büsker, unserer Klimaredakteurin. Hallo Ann-Kathrin.
Moin.
Moin. Mal unabhängig davon, wer wo steht. War dieser Realitätscheck, den Katharina Reiche ja lange angekündigt hat, war der dringend nötig?
Dringend nötig glaube ich nicht, weil lange bekannt ist, dass es im Bereich des Stromsystems dringende Handlungsbedarfe gibt. Also wir haben unser Stromsystem ja umgestellt von einem, was zentriert war auf große Kraftwerke, wo der Strom entstanden ist, auf viele kleine Kraftwerke. Der Strom wird dezentral erzeugt. Was man aber nicht gemacht hat, ist das Stromsystem und auch die Marktregulatorik dahinter entsprechend an das neue System anzupassen. Also ist jetzt vieles ganz anders, aber eigentlich haben wir noch gar nicht die Rahmenbedingungen dafür, dass das gut funktionieren kann. Einige, mit denen ich gesprochen habe, einige Expertinnen und Experten haben von einem Modernisierungsstau gesprochen, den es im Grunde im Stromsystem gäbe und dass der aufgelöst werden muss. Darüber reden wir schon seit ein paar Jahren. Da war auch im Wirtschaftsministerium in der letzten Legislaturperiode schon einiges angestoßen worden. Ein großer Stakeholder-Prozess, also wo alle Beteiligten einbezogen worden sind und auch was dazu sagen konnten. Da hat man sich eigentlich schon auf den Weg gemacht, diesen Modernisierungsstau aufzulösen. Und jetzt ist das im Grunde nochmal in einem Papier zusammengefasst auf 259 Seiten, was alles zu tun wäre.
Also dann doch eigentlich viel mehr Kontinuität, als man das auf den ersten Blick vermuten würde, von Habeck zu Reiche?
Das würde ich so definitiv nicht sagen, weil Katharina Reiche ganz klar andere Schwerpunkte setzt. Du hast es schon angesprochen mit Blick auf Klimaschutz. Also vorher war es Wirtschaft und Klimaschutz. Sie setzt jetzt auch in der Rhetorik, wie sie über Strom spricht, Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz eben auf eine Stufe. Und das ist definitiv was Neues.
Wie wurde denn jetzt dieser Realitätscheck durchgeführt?
Das waren zwei wissenschaftliche Institute beziehungsweise ein wissenschaftliches Institut und eine Beratungsfirma. Die haben eine große Metastudie gemacht. Das heißt, sie haben nicht mal selber nochmal Daten erhoben, sondern sie haben sich angeguckt, was eigentlich andere schon so zum Thema verfasst haben und haben sich, wenn ich das richtig überblicke, 15 Veröffentlichungen der letzten Jahre angeguckt, wo eben auf wissenschaftlicher Basis das Stromsystem betrachtet wurde. Und das wurde jetzt ausgewertet nach verschiedenen Überkategorien, nämlich Strombedarf, Versorgungssicherheit, Netzausbau, erneuerbare Energienausbau, Digitalisierung und Wasserstoffhochlauf. Das waren die großen Themengebiete, zu denen dann jetzt eben geguckt wurde und aufgeschrieben wurde, was sagen die Studien und was kann man daraus ableiten an Handlungsempfehlungen.
Und zu welchem Ergebnis bzw. zu welchen Handlungsempfehlungen sind die wissenschaftlichen Institute dann gekommen?
Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so easy peasy zusammenzufassen, weil ich habe ja gerade schon die Themenfelder dargestellt. Das sind schon einige. Es gibt aber durchaus einen erkennbaren Handlungsbedarf und es gibt auch Unterschiede zwischen den Studien, die herausgestellt werden. Beispielsweise beim Thema Strombedarf. Etwas, was tatsächlich in den Studien, das ist auch ganz interessant, die da zusammengefasst wurden, gar nicht so intensiv vorkommt und wo jetzt quasi noch weiterer Bedarf da wäre, ist das Thema Kosteneffizienz. Das wurde bisher noch gar nicht so stark wissenschaftlich betrachtet und insofern, auch wenn Katharina Reiche jetzt Ableitungen zum Thema Kosteneffizienz trifft, das ist eigentlich gar nicht mal unbedingt so hundertprozentig basierend auf dem, was da jetzt vor uns liegt.
Welche Schlussfolgerung zieht sie denn ganz konkret daraus?
Sie zieht verschiedene Schlussfolgerungen. Es gibt einen sogenannten 10-Punkte-Plan, den das Ministerium veröffentlicht hat, mit wirtschafts- und wettbewerbsfreundlichen Schlüsselmaßnahmen.
Du lachst schon so?
Ja, ich lese kurz einige davon vor. Dann wird, glaube ich, klar, warum ich kichere. Also erstens ehrliche Bedarfsermittlung und Planungsrealismus. Zweitens erneuerbare Energien markt- und systemdienlich fördern. Drittens Netze erneuerbare Energien und dezentrale Flexibilität synchron ausbauen. Viertens technologieoffenen Kapazitätsmarkt schnell implementieren. Fünftens Flexibilität und Digitalisierung des Stromsystems voranbringen. Keine Sorge, ich höre jetzt bei Punkt 5 mal auf. Ich muss ja nicht alle hier vortanzen. ja gut, dann einheitliche und liquide Energiemärkte erhalten und ausfahren. Nein. das ist teilweise doch sehr vage, was hier vorgeschlagen wird. Und ehrlicherweise klingt es ziemlich nach Buzzwords. Was klar ist, ist, dass Katharina Reiche möchte, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeht. Sie sagt auch, dass sie das 80%-Ziel einhalten möchte, also dass wir 2030 in 5 Jahren 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Stand jetzt sind es 60, da wäre also noch einiges zu tun. Aber sie sagt eben auch, dass Ausbau nicht mehr alles sein kann, sondern der Ausbau deutlich marktdienlich vonstatten gehen soll.
Also günstiger werden soll, ganz kurz, wenn ich das mal so, marktdienlicher. Ja.
Genau, ja, danke für diese Übersetzung. Ich fange auch schon an mit den Phrasen.
Geht schon, ich passe ja auf.
danke. Was sie auch wieder ins Spiel bringt, sind tatsächlich die regelbaren Kraftwerke, die Gaskraftwerke, die sie ja bauen möchte. Da gibt es eine interessante Verschiebung in Sachen Nuancierung, weil sie nicht mehr explizit nur von Erdgaskraftwerken spricht, sondern eben auch von anderen Möglichkeiten, Wasserkraft, Biomasse oder auch Großbatterien. Aber das ist ein Punkt, da macht sie auch wieder eine Ableitung, dass es eben diese regelbaren Kraftwerke bräuchte. Und sie fokussiert dann aber im zweiten Schritt doch auch wieder auf die Gaskraftwerke. Und insgesamt ist es jetzt so eine seltsame Zwischensituation, weil verschiedene Ableitungen gemacht werden von dem, was Katharina Reiche sagt, auch in der Beurteilung. Einige Wirtschaftsverbände sind sehr angetan, fokussieren insbesondere auf die Bereiche Flexibilisierung und Digitalisierung. Habe ich eben vergessen. Das sind zwei sehr, sehr große Problemstellen in unserem Stromsystem, dass wir eben viele Kraftwerke haben, aber unser Stromsystem einfach nicht flexibel ist und auch nicht gut digitalisiert. Das heißt, wir können auf unmittelbar da seiende Bedarfe gar nicht so flexibel reagieren.
Also weil das Stromsystem zu dumm ist?
Ja, weil es an einigen Stellen einfach schlichtweg nicht genügend Daten hat. Smart Meter sagt vielleicht einigen Hörenden jetzt was. Das sind ja digitale Stromzähler bei uns zu Hause. Die sind noch bei weitem nicht so verbreitet, wie sie es sein sollten. Und auch an größeren Stellen im System, bei den Trafos, können wir gar nicht unbedingt Viertelstunden genau messen, wie viel Strom da eigentlich durchfließt. Genau das müssten wir aber können, wenn wir Strompreise wirklich flexibel gestalten möchten. Wenn beispielsweise sehr viel Wind weht, dass dann Strom wunderbar günstig ist, dafür müssen wir wir aber ermessen können, wie viel Strom kommt denn da jetzt eigentlich gerade durch. Also das ist so eine Problemstelle und da erkennt man jetzt, dass die Wirtschaftsverbände doch durchaus angetan sind, dass sich diesbezüglich was tun soll. Gerade bei den Umweltverbänden fokussieren jetzt aber alle darauf, dass sie die Befürchtung haben, dass Reiche jetzt tatsächlich den Ausbau der erneuerbaren Energien de facto auch abwürgen könnte.
So, und für dich als Journalistin, die du dich jetzt ja seit Jahren intensiv mit dem Thema Umbau des Landes in Richtung Klimaneutralität befasst, ist das, was sie da vorstellt, im Rahmen ihrer Parameter, ihres Fokuses auf mehr Bezahlbarkeit, ist es plausibel?
Ja und nein. Also die Ableitung mit Blick auf Flexibilisierung des Stromsystems, das ist definitiv überfällig. Und dass sie 80% Strom aus Erneuerbaren in 5 Jahren haben möchte, das klingt ja erstmal sehr, sehr gut und würde ich auch ein kleines Sternchen ins Hummelheft machen. Gute Idee. Es gibt aber ein Problem dabei und das ist der Strombedarf. Da wird es jetzt ein kleines bisschen komplexer. Alle lehnen sich ganz kurz zurück. Also die Ampelkoalition ist mal davon ausgegangen, dass 2030 wir einen Strombedarf haben werden von 750 Terawattstunden. Weil wir ja zahlreiche Bereiche elektrifizieren wollen, damit wir wegkommen von fossilen Grundstoffen. Jetzt kommt dieses Energiewende-Monitoring zu dem Schluss, wir hinken, was das angeht, eigentlich hinterher. So groß wird unser Strombedarf 2030 wahrscheinlich gar nicht sein. Warum wird er das nicht sein? Weil wir nicht hinterherkommen in Sachen Klimaschutz, weil die Dekarbonisierung nicht funktioniert. Wir haben zu wenig Elektroautos auf den Straßen, wir haben zu wenig Wärmepumpen in den Bestand gebracht und wir haben zu wenig Industrieprozesse auf Strom umgestellt. Also klimapolitisch sind wir so gesehen nicht auf Kurs. Katharina Reiche sagt jetzt, nun, dann müssen wir halt unseren Stromausbau, also erneuerbaren Ausbau, dem tatsächlichen Bedarf anpassen. Wenn wir nicht ganz so viel Strom brauchen, ja, dann ist das halt so, dann bauen wir halt weniger zu. Dann wird es auch nicht so teuer in Sachen Netzausbau. Ist doch ganz fein. Wir wollen den Strom ja bezahlbar halten. Nur damit wenden wir uns im Grunde ab von der Erreichung unserer Klimaziele, weil die setzt ja voraus, dass wir immer mehr Bereiche elektrifizieren. Und wenn das eben nicht passiert, dann erreichen wir die Klimaziele nicht. Das ist ein Problem. Und an einer weiteren Stelle sehe ich einen zentralen Widerspruch in puncto Bezahlbarkeit. Und da kommen wir wieder zu den Gaskraftwerken. Also, dass es regelbare Kraftwerke braucht. Darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon an einigen Stellen gesprochen. Das ist so. Aber Reiche fokussiert eben dann doch wieder sehr stark auf die Erdgaskraftwerke. Sie möchte hier bis zu 20 Gigawatt zubauen. Und wenn sie bezahlbaren Strom will, dann sind Erdgaskraftwerke ehrlicherweise ja nicht das zentrale Instrument dafür, weil wir alle erinnern uns, glaube ich, noch an 2022, als die Erdgaskraftwerke unseren Strom sehr, sehr teuer gemacht haben, weil Erdgas so teuer war. Und gemäß des Merit-Order-Prinzips ist es der teuerste Energieträger im Stromsystem, der den Strompreis setzt, und das ist dann Erdgas. Also wenn wir viel Strom aus teurem Erdgas erzeugen, macht das unseren Strom teuer, plus diese Erdgaskraftwerke werden ja nicht einfach so gebaut, weil die Betreiber da Bock drauf haben, weil sich das lohnen wird für sie. Nein, diese Kraftwerke werden ja auch noch subventioniert durch den Staat. Und da gibt es Zahlen beispielsweise vom BUND, die damit rechnen, dass hier Minimum 20 Milliarden Euro fließen könnten aus Steuergeld, um überhaupt diese Erdgaskraftwerke zu bauen. Und Reiche argumentiert bei den Erneuerbaren damit, dass die sehr, sehr teuer seien für die Steuerzahlenden und dass es deshalb günstiger werden muss, will aber gleichzeitig Milliarden eben für Erdgaskraftwerke auf den Tisch legen. Und da sehe ich einen Widerspruch.
Das heißt, da kommt jetzt die Gaslobbyistin Katharina Reiche doch wieder durch, oder würdest du nicht so weit gehen?
So weit würde ich nicht gehen, weil ich das nicht zwingend an ihrer Person festmachen wollen würde. Das finde ich nicht angemessen, sondern es ist ja insgesamt ein Kurs der Bundesregierung, sehr stark einfach auf Erdgas zu setzen, was angesichts auch der geopolitischen Lage, wir diskutieren in diesen Tagen auch wieder über ein 19. Sanktionspaket gegen Russland, was daran scheitert, dass Europa sich nicht unabhängig machen kann von den fossilen Energieträgern von dort. Ich halte das für eine durchaus problematische Perspektive, so stark auf Erdgas zu setzen. Aber es ermöglicht dann natürlich auch einigen Konzernen, ihre Geschäftsmodelle wie bisher weiter zu betreiben. Ich war vor 2 Wochen bei BASF im Werk in Ludwigshafen. Die haben einen großen Steamcracker stehen. Das ist das Gerät, sage ich mal, mit dem sie Rohbenzin aufspalten und damit die Basis für all ihre Produkte herstellen. Also große Kohlenstoffketten eben aufspalten, unter hohen Temperaturen, die sie mit Erdgas erzeugen. Die haben schon mal rumprobiert mit Elektrifizierung. Es war auch die Chemiebranche, die tatsächlich den hohen Strombedarf in Richtung 2030 angemeldet hatte bei der Vorgängerkoalition, bei der Ampelkoalition. Also man könnte da auf Strom setzen, aber unter den Rahmenbedingungen, die diese Bundesregierung schafft, sagt BASF jetzt, nö, das machen wir jetzt erstmal weiter mit Erdgas und dann werden wir den Kohlenstoff, das CO2 mit CCS, also Kohlenstoffabscheidung und Speicherung einfach abscheiden. Das wird schon super funktionieren. Und das halten wir für den besseren Weg, weil da können wir unsere alte Infrastruktur dann weiter nutzen. Und das ist der Weg, den die Bundesregierung eben aktuell einschlägt, weiterhin Erdgas nutzen und zu versuchen, mit so halbgaren Technologien wie CCS das Ganze irgendwie sauber zu machen. Klimapolitisch hochgradig fragwürdig.
So, jetzt haben ja viele Klima- und Umweltverbände mit Sorge auf diesen Tag geblickt, an dem Katharina Reiche ihren Realitätscheck vorstellt. Jetzt hat sie ihn vorgestellt. Was würdest du sagen? Ist das ein Rückschritt heute für die Energiewende gewesen oder nicht? Oder ist es schlicht für ein Urteil noch zu früh?
Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, weil man jetzt eben gucken muss. Reiche hat zwar politische Forderungen aufgestellt, beispielsweise die fixe Einspeisevergütung für Solar zu kürzen, stärker zu gucken beim Ausbau, die Anlagen dorthin zu stellen, wo sie netzdienlich sind, also wo man nicht mehr ein zusätzliches Netz dazu bauen muss, sondern wo schon Netz ist, da dann bitte das Windrad hinstellen. Muss man mal gucken, was das konkret dann bedeutet, wie der Koalitionspartner da tatsächlich mitgeht. Als ich auf der Reise mit Carsten Schneider war, dem Umweltminister, hat er gesagt, dass er es auf gar keinen Fall mitmachen wird, den Ausbau der Erneuerbaren zu begrenzen. In der Rhetorik heute, die Katharina Reiche an den Tag gelegt hat, hatte ich schon das Gefühl, dass sie versucht, nicht in die Richtung zu argumentieren, 100% zu sagen, nee, wir bremsen den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil wie gesagt, das 80%-Ziel, das soll weiterhin gehalten werden. Aber man macht es dann eben über den Bedarf. 80% von 750 Terawattstunden sind halt definitiv deutlich mehr als 80% von 600 Terawattstunden. Das ist tendenziell die Zahl, die das Wirtschaftsministerium jetzt unter ihrer Führung für 2030 annimmt. Und das würde dann doch schon eine deutliche Bremse für den Ausbau bedeuten, mit allen Folgen, die das dann eben auch für den Klimaschutz hätte.
Ann-Kathrin, danke dir und auf jeden Fall von mir ein, wie hast du es gesagt, Sternchen ins Hummelheft? Was war das?
Ja, genau. Ja,
kriegst du. Danke dir.
Danke dir.
Und ein Sternchen im Hummelheft bekommt heute auch Jörg Paffrath. Der hat das Ganze hier nämlich als Redakteur der Folge zusammengeschraubt. Wir haben leider kein Hummelheft, aber eine E-Mail-Adresse, dertag@deutschlandfunk.de, wenn Sie Anmerkungen oder Kritik haben oder auch Sternchen verteilen wollen. Ich bin Philipp May, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.